Willkommen zu Partner im Dialog, dem Podcast, in dem wir Menschen und Geschichten aus der Wirtschaft ins Gespräch bringen. Heute begrüßen wir Christian Schröder, Geschäftsführer der Friedrich Karl Schröder GmbH und Co. KG. Ein Gespräch voller Einblicke. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Partner im Dialog. Heute sitze ich im schönen Hamburg, bin zu Gast bei Christian Schröder bei der Firma FKS, Friedrich Karl Schröder in Hamburg. Freue mich sehr. FKS hat 100 Jahre Jubiläum, ein tolles Ereignis. Und hinter so einem Unternehmen und einem Jubiläum stecken natürlich immer ganz viele Menschen. Deswegen freue ich mich sehr, dass Christian sich die Zeit genommen hat, heute mal ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Über sich, über seinen Werdegang, aber natürlich auch über dieses besondere Jubiläum. Und ich sage herzlich willkommen, Christian.
Moin, lieber Andreas.
Stimmt,
das ist Moin. Das, was man hier im Norden sagt. Herzlich willkommen bei diesem schönen, sonnigen Tag in der schönsten Stadt Deutschlands. Das weißt du vermutlich. Du kommst viel rum. Aber nichtsdestotrotz, ich bin froh und dankbar, dass du heute auch den Weg zu uns gefunden hast. Und lass uns gerne quatschen über all das, was da so im Raum steht.
Ja, wie wollen wir starten? Möchtest du was zu dir erzählen oder möchtest du erst was zum Unternehmen erzählen? Du hast freie Hand sozusagen.
Also im Mittelpunkt steht sicherlich das Unternehmen. Ich stelle mich auch selber nicht so gerne im Mittelpunkt. Insofern glaube ich, ist in der Tat so, dass wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jahr haben. 100 Jahre, nicht jedes Unternehmen, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Und auch das ist etwas, was ja nicht ich alleine geschafft habe, sondern das ist ja schon die dritte Generation. Und auch die drei Generationen gemeinsam hätten das nie gepackt, wenn wir nicht so tolle Mitarbeiter an Bord hätten. Über die vielen Jahre immer wieder Menschen auch im Unternehmen haben, die innovativ sind, die Gestaltungswillen mitbringen und im Endeffekt die Firma einfach gesamtheitlich nach vorne bringen. Das ist auch der Grund, weshalb wir sagen, das ist insbesondere ein Jubiläum, was wir mit den Mitarbeitern feiern wollen. Und da haben wir uns dann auch in diesem Jahr so ein paar Dinge einfallen lassen. Ja.
Magst du mal ein bisschen darüber berichten, was ihr so vorhabt?
Also wir haben am 1.4., das ist der tatsächliche Geburtstag, ist kein Aprilscherz, auch von der Gründungsurkunde her von FKS, hier eine große zentrale Mitarbeiterfeier gehabt. Richtig so eine Geburtstagsparty, wie man das macht, mit Konfetti, mit Kuchen entsprechend, mit einfachen Anekdoten auch aus der alten Zeit. Wir werden jetzt am 20.6., je nachdem, wann ihr dieses hört, ist es dann vielleicht auch schon vorbei, unser Sommerfest feiern. Das machen wir auf Strand Pauli. Das ist der Beach Club hier in Hamburg, den wir exklusiv dafür gemietet haben. Wir haben wenige Tage später, am 25.6., eine große Kundenveranstaltung, unser zentrales Kundenevent in diesem Jahr, welches wir am Volksparkstadion durchführen. Klar, der HSV ist immer schon Emotion pur hier. Wir haben ja zwei Vereine in Hamburg, aber der HSV eben auf seine Art und Weise mit dem Aufstieg in diesem Jahr. Da sind tolle Bilder produziert worden und wir wollen diese Emotionen einfach gerne auch dann übertragen auf unser Unternehmen für die Kunden. Ja, das ist am 25.06. und dann haben wir als zentrale Veranstaltung für die Mitarbeiter und die Kollegen im September eine große Jubiläumsfahrt, 5-Tage-Tour AIDA. Das ist sicherlich auch spektakulär. Da fahren wir in den Norden. Da besuchen wir die nordischen Städte wie Oslo, wie Kristiansund, wie Kopenhagen und touren dort durch die Gewässer. Logistisch ist es eine Herausforderung.
Das glaube ich, ja.
Weil wir in diesen beiden Touren, es sind 2 Touren, jeweils versetzt um eine Woche, jeweils mit der anderen Hälfte, die nicht an Bord ist, quasi komplette Betriebsbereitschaft hier im Unternehmen halten müssen. Da gibt es dann Urlaubssperren, damit wir das auch schaffen. Das sind herausfordernde Wochen, aber vielleicht auch schöne Wochen und besondere Wochen. Und die Mitarbeiter freuen sich da schon sehr drauf.
Ja, das ist ja eine tolle Geste, mal insgesamt. Das muss man sich A, leisten können Ja, das ist das eine. Und also in vielerlei Hinsicht, A, vom Betrieb her, dass man es A, finanziell stemmen kann, aber auch von der Einsatzbereitschaft sozusagen. Du hast ja davon gesprochen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt insgesamt?
In der Firmengruppe, vielleicht das nochmal erläutert, auch gerade für die Zuhörer. Wir sind ja 4 Firmen in der Firmengruppe FKS. Das ist auf der einen Seite die Friedrich Karl Schröder. Dann haben wir die FKS IT, in der wir unser gesamtes IT-Geschäft bündeln und mit Themen wie Security, wie Cloud Computing, auch aus der eigenen Cloud-Angebote, Managed Service-Dienstleistungen an die Kunden verkaufen. Dann haben wir eine Firma FKS Austria, in der wir Dienstleistungen, IT-Dienstleistungen eben für einen großen österreichischen Kunden erbringen. Weil es im Ausland ist, ist es eine eigene Gesellschaft, aber ansonsten sind es eigentlich IT-Dienstleistungen genauso geartet wie auch in der FKS IT. Mhm. Und als 4. Gesellschaft die Firma Ingenieur Fritz Schröder, in der wir Papierweiterverarbeitung betreiben, und zwar in Form vom Großhandel für die entsprechenden digitalen Weiterverarbeitungsmaschinen. Also auch ganz bundesweit tätig sind, uns ankoppeln an die entsprechenden Hersteller, wie ja euch auch, lieber Andreas, du weißt, die PPP-Maschinen von Konica Minolta sind ja entsprechend auch ab und zu mit FKS-Weiterverarbeitungsmaschinen gekoppelt.
Und das sind dann insgesamt wie viele Mitarbeiter in 4 Unternehmen?
Insgesamt sind es 270 Mitarbeiter aktuell. Und wir kommen auch kumuliert auf einen Umsatz von 62 Millionen.
Respekt. Und das ist vor 100 Jahren letztendlich entstanden. Magst du ein bisschen was zur Historie erzählen?
Sehr gerne.
Ja, auch sehr spannend, wenn man so ein tolles Unternehmen hat, zu sehen, wie hat sich das eigentlich entwickelt. Sowas passiert ja nicht von heute auf morgen.
Wir haben angefangen, wie ganz viele Geschäfte, als kleines Ladengeschäft für Bleistifte, Radiergummis und den klassischen Bürobedarf. So hat mein Großvater 1925 in der Innenstadt von Hamburg gegenüber vom Rathaus sein Geschäft aufgemacht. Und er hat den Slogan, alles, was man im Büro braucht, das kann man bei FKS kaufen. Alles, was man nicht kaufen kann bei FKS, das braucht man im Büro nicht. Passt eigentlich, weil er war so ein bisschen technikverliebt. Und dadurch ist dann relativ schnell aus diesem Ladengeschäft für Büromaterialien eher der technische Touch gekommen, also die Schreibmaschine. Die Schreibmaschine ist dann auch über viele Jahrzehnte der Hauptumsatzträger gewesen. Aus der Schreibmaschine wurde die elektronische Schreibmaschine, das wurde der kleine Computer. Und so sind wir immer weiter in die Neuzeit, in die heutige Zeit gekommen, haben uns innovativ weiterentwickelt. Ja, und heute sind diese 4 Firmen daraus entstanden.
Ja, also die gesamte Entwicklung des Marktes quasi in einem Unternehmen abgebildet und immer wieder am Ball geblieben, um die Neuerungen A mitzunehmen und euren Kunden auch bereitzustellen.
Übrigens inklusive auch der Entwicklung zur Weiterverarbeitung, weil auch das war eine lustige Anekdote. Da war es so, dass der technische Leiter zu meinem Vater gekommen ist und gesagt hatte damals, sag mal lieber Jürgen, können wir eventuell einen Deal machen? Wir arbeiten immer samstags. Man denke zurück, Samstagsarbeit war in der City völlig gang und gäbe. Mhm. Und wir arbeiten immer samstags und eigentlich kommen gar keine Kunden. Wir sind ja eher businessorientiert und Businesses arbeiten ja am Wochenende nicht. Und wir nutzen den Samstag immer, um unsere Marketing-Aussendung vorzubereiten und zu falten und zu knicken und versenden und all sowas. Ich baue dir mal eine Maschine, dass das Ganze innerhalb von einer Stunde erledigt ist und dafür haben wir den Samstag frei. Was hältst du davon? Darauf hat sich mein Vater eingelassen und dann hat er eine Falzmaschine gebaut und so sind wir dann tatsächlich auch zur Papierweiterverarbeitung gekommen, zu Maschinen der Papierweiterverarbeitung. Denn aus dieser einen Falzmaschine ist dann eine ganze Kette von Falzmaschinen, eine eigene Falzmaschinenproduktion geworden. Das ging dann los, dass erstmal die Nachbargeschäfte drumherum das super fanden und gesagt haben, so eine Maschine will ich auch haben und baust du mir auch eine? Hat mein Vater gesagt, ja klar, können wir Geld verdienen. Und irgendwann hat er dann gesagt, so, jetzt haben wir das Produkthaftungsgesetz in Deutschland. Jetzt kann es gefährlich werden für das Bestandsgeschäft. Jetzt muss ich eine eigene Company daraus machen. Und so ist Ingenieur Fritz Schröder entstanden. Denn mein Vater hatte damals einen Onkel mit dem Ingenieurstitel. Das war der Vetter Fritz. Der war zum Zeitpunkt der Gründung schon 70 Jahre. Es machte aber nichts. Er brauchte ja nur den Namensgeber dafür. Und mit einem Ingenieurtitel passte das natürlich gut zu einer Maschinenbaufirma.
Absolut.
Und so hat der Vetter Fritz seinen Namen gegeben. Mein Vater hat ihm dafür 500 D-Mark damals pro Monat gezahlt, nur für die Namensrechte. Und er gründete damit die extra Firma. Und das ist dann die Entwicklung von Ingenieur Fritz Schröder gewesen. Heute in Deutschland, der, sage ich mal, durchaus selbstbewusst der größte und attraktivste Anbieter in dem professionellen Weiterverarbeitungsmaschinenbereich.
Es ist manchmal verrückt, wie solche Dinge entstehen und was letztendlich daraus wird. Ja, das ist wirklich faszinierend. Wusste ich jetzt auch nicht an der Stelle. Also vielen Dank für den Einblick. Jetzt bist du in dritter Generation an der Spitze des Unternehmens. Wie hat sich denn dein Weg entwickelt, um letztendlich hier in die Geschäftsführung zu kommen?
Der eine oder andere, der mich ein bisschen kennt, weiß, es war nie mein Ziel, hier in die Familiennachfolge einzutreten. Aber wie das immer so ist mit Situationen, ich habe eine Bankausbildung gemacht und bin mit Leib und Seele auch Banker gewesen, bin für die Bank auch im Ausland gewesen. Also ich kann es ja hier auch offen sagen, das war die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat viel Auslandsgeschäft und ich war dann auch einer der Trainees in Australien gewesen, habe dort anderthalb Jahre das Schöne mit dem Nützlichen verbunden, habe viel von der Welt kennengelernt und gleichzeitig auch meinen Job dort gemacht. War total spannend und bin dann aber zurückgekommen, war hier wieder tätig in Hamburg, dann in dem speziellen Private Banking, würde man dazu sagen heute, Bereich in der Bank. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch überhaupt nicht mit FKS geliebäugelt. Dann kam aber die Situation, dann wurde ich innerhalb der Bank promoted oder wie immer man das nennen wollte und kam zur Zweigstelle der City Nord. Und die City Nord war spannend, weil sie halt rein businessbezogen die Businesswelt hier im Norden von Hamburgs betreut. Und darunter war auch die FKS. So, und dann habe ich erstmal mit meinem Chef diesen Art, ich nenne das mal möglicherweise Interessenskonflikt besprochen, habe gesagt, ich betreue hier die Firmen gerne, aber bei einer FKS bin ich dann doch lieber zurückhaltend, weil da könnten ja auch falsche Assoziationen mitkommen und Banken und Compliance und so weiter ist ja mal ein eigenes Thema. Und dann sagte der Herr Naber, das war mein damaliger Chef, nee, ich kenne dich inzwischen. Du betreust auch die FKS. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Da habe ich ein bisschen gestutzt, habe mir das absegnen lassen von der Direktion in Hamburg, weil das ist ja so eine Geschichte.
Das ist sensibel.
Ja, da ist wirklich dann auch, das ist nicht ganz leicht. Und habe darüber eigentlich die FKS kennengelernt. Das ist ganz spannend. Bin dann nach der Zeit nochmal ins Ausland gegangen. Und zwar quasi losgelöst von der Bank, weil ich da dann auch gekündigt hatte, als Unternehmensberater unterwegs gewesen, selbstständige Unternehmensberatung, habe darüber in Amerika, in Kanada verschiedene Firmen betreut und unter anderem, jetzt komme ich auf den Namen gerade nicht, war das auch ein amerikanischer Konzern in der Papierweiterverarbeitung und der hat Scouts gesucht, die weltweit unterwegs sind, die Takeovers vorbereiten und ein bisschen im M&A-Business tätig sind. So war es dann, dass ich da dann auch angeheuert habe. Ich hatte eine kanadische Freundin damals, war also kaum hier in Hamburg, habe meine Base woanders gehabt und habe das in dem Moment auf dem nordamerikanischen Markt, vom nordamerikanischen Markt dann bis nach Neuseeland runter, englischsprachig betreut.
Viel von der, Hamburg ist das Tor zur Welt, sagt man.
So ist das. So ist das.
So war das bei dir dann auch.
Und man kommt immer zurück. Hab das gemacht, habe darüber halt auch tatsächlich die Papierweiterverarbeitung ein bisschen kennengelernt, war tätig im M&A-Business für einen Laminierbetrieb in Neuseeland Und der wiederum hatte dann Kontakte zu Ingenieur Fritz Schröder. Die Welt ist ein Dorf.
Die Welt ist ein Dorf, ja.
Und habe darüber also auch den Lieferanten Ingenieur Fritz Schröder kennengelernt, weil wir inzwischen Falzmaschinen bis nach Neuseeland lieferten. Ja, und dann habe ich halt die Laminiermaschinen aus Neuseeland hier für Hamburg als Vertriebskanal geöffnet. So haben wir also noch heute Kontakte nach Neuseeland. Die Falzmaschinen eben waren ja schon in Neuseeland. Und dann war ich in Neuseeland und dann rief mein Vater mich an und sagte, du, mein kaufmännischer Leiter ist von heute auf morgen ausgestiegen. Seine Frau wurde mit Krebs diagnostiziert und er wollte dann die letzten Jahre gerne mit ihr, letzte Zeit, gerne mit ihr zusammen verbringen, hat sich also komplett darauf konzentriert. Und ich habe jetzt ein Problem in der Buchhaltung und ich muss dringend einen Buchhaltungschef suchen. Und
da ist ihm einer eingefallen.
Du hast doch Ahnung von Bank und du hast doch ein bisschen Ahnung auch von im Unternehmen. Kannst du mich hier durch die Zeit bringen? Kannst du mich hier so lange begleiten, solange bis wir einen neuen kaufmännischen Leiter gefunden haben? Ich mache die Story kurz, so bin ich wieder nach Hamburg gekommen. Dieser kaufmännische Leiter, den wir dann gemeinsam gefunden haben von damals, das ist der Wolfgang Rocker, der ja heute noch mit mir gemeinsam hier die Geschicke des Unternehmens leitet. Heute in der Funktion des Geschäftsführers und nicht mehr in der Funktion des kaufmännischen Leiters. Aber so haben wir ihn dann vor 30 Jahren gefunden. Und ich bin auch schon über 30 Jahre damit hier bei FKS. Und das ist die Geschichte meines Werdegangs in Kurzform, weil ich bin hier nie wieder weggekommen und bereue das bis heute.
Das glaube ich. Und ich glaube die Menschen hier auch nicht. Was machst du denn, wenn du nicht für FKS, ich meine Familie und Unternehmen zu trennen, ist, glaube ich, immer ein schwieriges Thema. Aber was machst du denn, wenn du nicht im Dienste von FKS unterwegs bist? Also womit entspannst du? Was machst du in der Freizeit? Was treibt dich so um? Welche Interessen hast du? Wir wollen ja immer den Menschen in den Mittelpunkt stellen, auch wenn ich weiß, dass du keiner bist, der auf die Bühne drängt.
Mensch im Mittelpunkt ist, bevor ich deine Frage beantworte, vielleicht ein tolles Stichwort. Weil das ist auch das, was wir bei FKS tun. Wo wir gerade eine auch Social-Media-Kampagne gefahren haben, die du vielleicht auch gesehen hast und auch verfolgst. Ich weiß, du bist da ja auch aktiv. Das ist eigentlich die zentrale Message, die wir hier auch bei FKS aussenden. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich freue mich, dass ich eine ganz tolle Familie habe. Frau, zwei Kinder. Und mit denen verbringe ich natürlich meine Freizeit dann auch gerne. Und dann gibt es so zwei, drei kleine Hobbys noch. Ich hatte schon berichtet, meine ursprüngliche Prägung war mal bankseitig. Aus der Zeit ist tatsächlich auch noch ein Hobby übrig geblieben, was mich bis heute begleitet. Das sind die historischen Wertpapiere, also alte Aktien und Anteilscheine. Das ist natürlich speziell hier in der Region Hamburg. Für mich alles total spannend. Es ist so spannend gewesen, dass ich da ein eigenes Auktionshaus gegründet habe. Dieses Auktionshaus, das Hanseatische Sammlerkontor für historische Wertpapiere, gibt es noch heute. Wir haben es 1993 gegründet und haben dann bis zum Jahr 2000 einen Weltmarktanteil innerhalb kürzester Zeit, einen Weltmarktanteil von 9% erreicht. In dieser Marktnische wohlgemerkt. Das heißt, ich war ja unterwegs an vielen Stellen in der Welt, habe überall die Kontakte geknüpft, habe auch überall geguckt, was gibt es so für historische Wertpapiere und habe dann über diese Auktionsplattform damals schon eine Art Vorläufer vom Internet aufgesetzt, um die ganzen Märkte miteinander zu verbinden. Und das Hanseatische Sammlerkontor war das erste Auktionshaus, welches im Internet dann auch vertreten war. Wir haben dort Umsätze gefahren. Dazu muss man sagen, historische Wertpapiere sind sogenannte Non-Valeurs, also keine mehr mit tatsächlichem Wert, sondern reine Sammlerstücke, Liebhaberstücke, nur auch mit erheblichem Wert. Das ist von den Briefmarken, weiß man's, da ist eine blaue Mauritius, nur mal so ein Aushängeschild.
Der Klassiker.
Aber wenn ich zurückkomme zum Beispiel auf die Deutsche Bank, es gibt auch ein historisches Wertpapier von der Deutschen Bank, ein Gründerstück mit der Nummer 1. Schätz mal, was könnte das für einen Wert haben?
Bin ich vollkommen überfragt.
Das ist versteigert worden bei Sotheby's in London für 750.000 Pfund. Nur um mal eine Größenordnung zu bringen. Und damit, glaube ich, macht es auch diesen Markt schon wieder spannend, weil gerade im Markt für historische Wertpapiere sind das oftmals Einzelstücke, oftmals tolle Gesellschaften, die nur mit wenigen noch existierenden alten Papieren umgehen. Und manchmal sind die auch gar nicht mehr gut erhalten. Wenn ich auf die alten Hamburger Stücke zurückkomme, Hamburger Gesellschaften, große Hapag-Lloyd, hier in Hamburg zum Beispiel oder so, da gibt es Stücke aus dem frühen 18. Jahrhundert, Entschuldigung, im frühen 19. Jahrhundert, 1812 und 1840 und so weiter. Das sind schon Raritäten.
Das glaube ich, es hört sich ja unglaublich spannend an.
Und die werden auch entsprechend bezahlt. So, und jetzt zurück zu der Plattform, dieses Hanseatische Sammlerkontor, welches auch übrigens heute noch existiert und fleißig Auktionen macht. Da haben wir solche Stücke versucht zu finden, weltweit anzubieten und darüber dann einen Umsatz generiert von damals ungefähr 500.000 Euro pro Auktion. Und von den Auktionen haben wir 2 pro Jahr gemacht. Allerdings immer nebenberuflich, mal so eben nebenbei.
Mal so eben nebenbei, ja.
So, und mit dem Umsatz von über 1 Million, die wir da dann zusammen hatten, hatten wir tatsächlich in einem Gesamtmarkt von vielleicht 10 Millionen pro Jahr die 9% erreicht. Da war ich ziemlich stolz drauf, innerhalb so
kurzer Zeit. Das glaube ich. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Ja, und was treibt dich so? Du hast von 2 Hobbys gesprochen.
Ja, das zweite ist mein Tennissport. Ich bin leidenschaftlicher Tennisspieler, früher auch mal Leistungssportler gewesen. Heute eher passiv, weil mein Knie nicht mehr funktioniert dafür. Aber ich bin aufgewachsen in der Zeit. Da war in Schleswig-Holstein, aufgewachsen in Lütjensee, also bei Arnsburg in Schleswig-Holstein, bei den Eltern. Da war in Schleswig-Holstein zu der Zeit eigentlich der Michael Stich derjenige, mit dem man so groß geworden ist. Und mein Bruder Michael und ich, wir waren die drei, die damals in der Zeit in Schleswig-Holstein eigentlich immer oben gespielt haben. Und einer von uns dreien hat immer gewonnen. Aber so sind wir tatsächlich zusammen groß geworden. Mein Bruder ist ein 69er-Jahrgang, Michael ist ein 68er und ich bin der 67er-Jahrgang. Von uns dreien war der Kleinste einer der Beste. Das hat uns beiden anderen genervt. Aber das drehte sich dann später, als Michael älter wurde und vielleicht auch mehr trainiert hat als wir. Und ja, aber so ist es dann über die Jahre gewesen, dass uns Tennis schon aktiv begleitet hat. Später dann Trainerschein gemacht, die Jugendmannschaft mit begleitet in Schleswig-Holstein und auf dem Weg auch relativ aktiv gewesen. Ja, das sind so meine beiden großen Hobbys.
Respekt. Das kann man ja beides, kann man nicht so eben nebenbei machen, muss man ja auch Herzblut haben, wie es fürs Unternehmen auch, aber auch Zeit investieren letztendlich.
Man muss akribisch sein, man muss ehrgeizig sein. Das ist das, was ich sag mal, gerade auch im Berufsleben immer wieder dann aus meiner Sicht die Guten von den Mitarbeitern trennt. Das sind so Charakteristika, die man entweder mitbringt oder schwer erlernen kann.
Ja. Hast du heute noch oder habt ihr noch Kontakt zu Michael Stich?
Regelmäßig.
Ah, okay.
Aber nicht mehr auf irgendwie sportlicher Ebene, ja, sondern
privater Natur.
Ich war zum Beispiel, ist aber auch schon viele Jahre jetzt her, als er die Australian Open spielte und ich gerade in Australien war. Wir haben uns natürlich da getroffen und dann war ich auch mit seinen Eltern, die wir natürlich aus der Jugend auch kannten, immer dort und habe dann entsprechend auch mit ihm gefeiert und gelitten und was er sieben hat.
Ja, das ist ja die Ära Becker-Stich, ne? So, in dem ja. Zeitraum, Wimbledon, alles, was da so zugehört.
Ich darf sogar sagen, dass ich selber mal auf dem heiligen Rasen von Wimbledon gespielt habe. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht Angeberei, weil ich habe nie am Turnier teilgenommen, aber ich habe auf den Trainingsplätzen den Arne Thoms damals auch mit eingeschlagen und hatte auch die Akkreditierung, was schon auch besonders war, weil Wimbledon ist halt für den Tennissportler ein ganz besonderes Mekka.
Das Mekka, ja.
So, und da mal auf dem heiligen Rasen zu spielen und wenn es nur zum Einschlagen eines Profis war, das war schon irgendwie ein tolles Erlebnis für mich.
Das glaube ich dir gerne. Ja, verrückt. Das ist ja das, was ich in unserem Vorgespräch gesagt habe. Man denkt immer, man kennt Menschen, auch schon ein bisschen länger. So ein Podcast trägt immer dazu bei, das finde ich ganz wunderbar, die Menschen noch besser kennenzulernen und ihre Leidenschaften und die Dinge, die sie so umtreiben, sage ich mal. Finde ich ganz toll. Jetzt hast du ja beschrieben, ne, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, was auch immer. Was ist denn, und immer wieder zurück nach Hamburg, was macht denn Hamburg für dich so leben und liebenswert?
Du hast es vorhin schon wunderbar beschrieben. Hamburg ist für mich das Tor zur Welt. Man kann hier weltoffen alle Kulturen erleben und man hat trotzdem das Stückchen Heimat. Ich habe im Norden von Hamburg gelebt, ich habe im Süden von Hamburg gelebt. Ich lebe jetzt wirklich zentral, mitten in der Hafen City in Hamburg. Ich liebe Hamburg, ich atme Hamburg und bin nun mal sogar schon auch in der dritten Generation, also ein Ur-Hamburger, darf mich auch so nennen. Das ist einfach das Stückchen Heimat. Und das möchte ich nicht missen.
Schön.
Meine Frau übrigens kommt nicht aus Hamburg. Die ist Zugezogene. Wir nennen das die Quietsches.
Ja. Okay.
Aber sie spricht immer von Hamburg als ihrer Wunschheimat. Also es gibt diejenigen, die Hamburg als Heimat haben und diejenigen, die sie als Wunschheimat haben. Wenn beides zusammenkommt, dann passt das auch.
Okay. Wie alt sind deine Kinder?
Florian ist 17 und Lina ist jetzt 20. Und ja, entwickeln sich auch prächtig.
Geht das dann in die vierte Generation, kann man das schon sagen?
Das ist noch zu früh heute. Mhm. Wenn wir über die vierte Generation sprechen, dann nehme ich auch gerne da noch die beiden Kinder von meinem Bruder mit dazu. Für den Hörer vielleicht interessant, die FKS selber wird zu 75% von mir und nicht nur die FKS, sondern alle Firmen in der Firmengruppe werden zu 75% von mir und zu 25% von meinem Bruder gehalten. Mein Bruder ist operativ nicht tätig, aber nichtsdestotrotz sind natürlich seine Kinder auch für die Nachfolge, auch möglicherweise für die aktive Nachfolge, eine Option. Und auch seine beiden Kinder, die Joelle ist die älteste der vier, ist mit 21 und der Melvin liegt zwischen meinen beiden, der ist 19. Auch noch relativ jung, um da eine finale Aussage drüber zu treffen. Aber die Älteste entwickelt sich gerade doch durchaus auch in die kaufmännische Richtung, macht ein duales Studium. Wir würden dazu Betriebswirtschaft sagen. Heute nennt sich das Bachelor of Science mit allen möglichen Spezialtiteln dazu. Aber da weiß man noch nicht, wo es nachher endet. Sie macht das auch in einem übrigens hanseatischen, mittelständischen Familienbetrieb. Hat also auch immer ähnliche Wurzeln dort und berichtet davon auch ab und zu. Mal schauen, wohin die Reise geht.
Ja, das macht ja Hoffnung, mit FKS auch irgendwann vielleicht den 200. Geburtstag feiern zu können.
Nee, den erleben wir beide aber nicht mehr
mit. Nee, den erleben wir beide nicht mit, aber ich finde es ja toll, wenn das dann auch so weitergeht. Das ist ja heute, weiß Gott, nicht mehr selbstverständlich.
Mein Senior, ja, Jürgen Schröder. Der war beim 100. dabei und der hat auch die zentrale Rolle übernommen, nämlich über die Geschichte zu berichten. Der hat natürlich viel mehr Lebenszeit auch in diesen 100 Jahren verbracht und hat immer wieder Anekdoten erzählt aus den alten Zeiten, auch aus den Ruinen, denn FKS wurde im Krieg völlig zerbombt. Das ganze Geschäft war natürlich verschwunden in der Aufbauzeit. Das hat ihn natürlich auch mitgeprägt, wie dann sein Vater, also der Gründer, plötzlich verstorben ist und er als 22-Jähriger hier reingeschmissen wurde und von nichts eine Ahnung hatte, wie das Ganze denn zu managen wurde. Nur er musste die Familie durchbringen. Er hatte gar keine Wahl. Und das war bei uns Kindern dann schon anders. Wir hatten halt diese Wahl. Wir hatten uns ja beide dagegen entschieden und wie das geendet hat, habe ich ja gerade berichtet. Mein Bruder ist nach wie vor selbstständig unterwegs und ja, so ist es halt.
Ja, ich hatte das große Vergnügen, dein Vater nicht auf der letzten Kompass Convention, aber auf der vorletzten war er, glaube ich, zu Gast kann ich mich, glaube ich, gut dran erinnern, dass wir ihn dort gesehen haben und kurz mit ihm sprechen konnten. Ist immer wieder ein schöner Moment, wenn man auch die Senioren nochmal wieder trifft, finde ich.
Er ist hier immer gern gesehener Gast, auch wenn wir hier mal eine Betriebsveranstaltung haben und er dann vorbeischaut. Einmal hat er sich sogar von Mallorca aus zuschalten lassen. Das war ihm wichtig, dann auch visuell zumindest dran teilzunehmen. Das ist schon schön. Wir sind letztendlich schon ein Familienbetrieb und das ist auch so ein bisschen der Spirit, den er ja nach wie vor in sich trägt.
Jetzt hast du ja einen sehr spannenden Werdegang. Gibt es Menschen, die dich besonders geprägt haben in deinem persönlichen Werdegang?
Viele. Mit Sicherheit als erstes zu nennen ist da mein Vater. Der hat in der damaligen Zeit, in den Schwierigkeiten, die auch damals überhaupt mit der Existenz rund um FKS verbunden waren, als relativ junger Kerl, wenn ich das aus der heutigen Sicht beurteilen sollte, tolle, nachhaltige Entscheidungen getroffen. Er ist bis heute jemand, und da bin ich schon ein bisschen stolz und neidisch drauf, der alles absolut sachlich und nüchtern betrachten kann, wo persönliche Interessen immer hinten angestellt werden, wenn es um eine sachliche Entscheidung geht, der auch die Übernehmensübertragung in vorbildlicher Weise auf meinen Bruder und mich vollzogen hat, weit vorausschauend, sodass wir auch immer eine ganz, ganz große Stabilität einfach im Unternehmen hatten. Das Thema langfristige Sicherheit, langfristige Denke hat auch mich natürlich geprägt und das nehme ich auch mit. Behaupte ich auch einfach mal, das ist eines dieser Erbstücke, die ich dann auch gerne für mich in Anspruch nehme. Und dann sind es so ein paar Sprüche, die ich halt auch als Leitsprüche für mich annehme. Wenn er zum Beispiel mir mitgegeben hat, wenn du keine Probleme hast, dann schaff dir Filialen an. Dann hast du welche. Also das sind so Themen, wo ich sage, das begleitet mich bis heute. Mein Vater ist sicherlich nicht der Einzige. Es gibt auch unter den aktiven Menschen gibt es ganz viele, die mir total wichtig sind und von denen ich mir immer wieder auch Dinge abschneiden kann. Also ich nenne da jetzt auch mal den Wolfgang Rocker. Was haben wir uns schon ausgetauscht? Wie haben wir uns auch ergänzt in vielen Dingen? Wir haben teilweise gefühlt manchmal fast eine brüderliche Denke, obwohl wir komplett unterschiedlich aufgewachsen sind. Das sind so dann doch auch prägende Menschen rund um mich. Und eigentlich kann ich das in Anspruch nehmen für das gesamte Führungsteam, die gesamte Führungsmannschaft. Denn es sind nicht nur für mich Führungsmitarbeiter, sondern es sind eigentlich Freunde. Und die persönlichen Freundschaften sind auch das Band, was uns hier eigentlich dann stark verbindet.
Jetzt möchte ich nicht zu weit zurückblättern, aber wir haben ja doch auch vor einigen Jahren, ich sag mal, mit Corona-Zeiten und Shortage-Situation eine ganze Menge Widrigkeiten erlebt. Wie seid ihr mit dieser Situation umgegangen und wie seid ihr damit mit klargekommen? Denn es hat ja, ich sag mal, den Betrieb in Anführungszeichen doch erheblich beeinträchtigt.
Dazu, also Corona war, weil es auch so plötzlich kam, eine große Herausforderung. Wir haben natürlich, wie viele andere Unternehmen auch, versucht, höchstmögliche Schutzmaßnahmen frühzeitig einzuführen. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir eine Mitarbeiterin komplett abgestellt haben, die zu Hause nur Stoffmasken für alle Mitarbeiter genäht hat, weil es waren ja keine Masken zu kriegen. Und wir haben dann jedem 3 Stoffmasken gegeben, weil die musste man ja auch immer waschen, dass man also immer was hatte. Und das weiß ich noch, das war total spannend, nämlich in den 3 FKS-Farben, grün, rot und blau. Das haben sie auch alle dankbar angenommen, aber das war so eine Anekdote rund um Corona oder auch das Thema mobiles Arbeiten. Ich glaube, so schnell eine Umstellung von wirklich rein on-premise, wie wir es bis dato gelebt haben, bis hin zu fast 100% mobil, das geht auch nur durch Corona. Da wird man dazu getrieben. Man muss die Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit halt zur Verfügung stellen. Das ist ja bei euch nicht anders gewesen. Das ist bei keinem Unternehmen anders gewesen. Aber das waren schon Herausforderungen, ja.
Das glaube ich gerne. Jetzt gehört ihr ja auch zur Compass Group. Was bedeutet für dich diese Compass-Familie, so wie wir sie jetzt erst vor ein paar Tagen in Fulda erlebt haben?
Compass ist die Lebensader von uns. Das muss man so deutlich sagen. Wir haben alle unsere Einkaufsprozesse abgestimmt auf den Compass. Wir haben viele, viele Servicekanäle bundesweit über den Compass, den wir knüpfen. Wir haben, wenn man so will, damit auch ein bundesweites Vertriebsnetzwerk geschaffen, welches wir auch einsetzen können. Wenn wir einen großen Hamburger Kunden haben, dann hat der irgendwo in Deutschland garantiert eine Niederlassung. Und das ist für uns rein aus Hamburg operierend eine tolle Basis und eine tolle Plattform, einfach um das gesamte Geschäft in der Bundesrepublik irgendwie auch durchführen zu können.
Ja, und eine Frage noch, was verbindet dich mit Minolta, Konica Minolta? Die Frage sei an der Stelle doch mal erlaubt.
Ja, das ist ja schon eine ganz lange Partnerschaft. Also, wenn ich das richtig irgendwie erinnere, geht das ja auch weit auf meine Zeit hier vorher zurück. In der Recherche muss es irgendwo so um 1985 gewesen sein, dass unsere Partnerschaft entstanden ist. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, das weiß ich dann über meinen Vater, eine sehr enge Partnerschaft hier mit Sharp gehabt, haben die dann nach und nach abgelöst, aus, gehe ich mal nicht auf die Gründe ein, aber dass ihr damit immer mehr auch in den Fokus gekommen seid, und wir haben ja auch viele, viele tolle Jahre zusammen gehabt. Ab 85 meiner Recherche nach ist das gewesen. Ich habe selber in meinen allerersten Tagen, als ich dann zu FKS kam und ja aus der kaufmännischen Sicht zunächst das Business verstehen musste, weil davon wusste ich ja nichts, habe ich Tage bei Günter Schnitzler verbracht. Mein Vater hat das arrangiert und gesagt, erstmal, bevor du jetzt hier einsteigst, verbringst du ein paar Tage in der Industrie, verbringst du ein paar Tage bei Compass-Partnern, aber eben auch bei unseren guten Industriepartnern. Und da war ich in Hannover gewesen, bei Günter Schnitzler. Der hat mir versucht, eure Organisation ein bisschen darzustellen, so wie sie zum damaligen Zeitpunkt lebte, und natürlich auch den Maschinenpark. Ich habe so viele Connections damals in der damaligen Welt innerhalb der Konica Minolta halt erleben dürfen. Das war mein Einstieg. Von denen sind kaum noch Kollegen da, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe auch eine gute Woche war es bei Morgenstern verbracht, beim Morgenstern Senior damals noch. Bernhard Morgenstern und einer seiner Assistenten übrigens, manchmal ist die Welt ja auch ein Dorf, einer seiner Assistenten war damals der Andreas Kleinknecht, und den kennen wir nun beide gut.
Ja.
Ist eine der prägenden Figuren im Compass. Und so hat sich mein Netzwerk eigentlich schon durch in der Frühphase, als ich quasi FKS kennenlernen konnte, durch die verschiedenen Begegnungen praktisch schon geformt. Und da ist Konica Minolta auf der Lieferantenseite, weil ihr damals unser wichtigster Partner seid, wart, logischerweise auch ein essentieller Baustein gewesen.
Ein essentieller Baustein, ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank für diesen Einblick in das Unternehmen, in die Unternehmenshistorie, in deinen Weg. Ich möchte dich aber nicht entlassen, um noch kurz den Blick in die Kategorie entweder oder zu gehen. Tee oder Kaffee?
Ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker, also das ist einfach Tee.
Bier oder Wein?
Beides. Manchmal. Nicht übermäßig.
Fisch oder Steak?
Definitiv beim Steak.
Tinte oder Laser?
Ja, Laser natürlich. Oder wolltest du was anderes?
Nee, alles gut. Die Antwort reicht mir vollkommen aus.
Nein, aber definitiv Laser.
Rührei oder Spiegelei?
Nicht zu viel Eier, und wenn, dann ein Spiegelei.
Chips oder Schokolade?
Schokolade.
Berge oder Meer?
Was tippst du?
Aus der Nähe würde ich mehr tippen, aber wenn du so fragst, würde ich sagen Berge.
Ich bin gerne auf dem Meer, bin auch leidenschaftlicher Kreuzfahrer. Das ist heute das, was ich auch gerne mit der Familie mache als Urlaubsziel. Bin aber auch gerne in den Bergen, ja. Und Skifahren war dann so ein anderer Sport neben Tennis, den ich auch sehr gern gemacht habe.
Rock oder Popmusik?
Popmusik?
Gold oder Silber?
Gold, würde ich sagen.
Jeans oder Anzug?
Situationsabhängig. Im Unternehmen trage ich einen Anzug.
Auto oder Fahrrad?
Auto.
Buch oder Hörbuch?
Dann greife ich auf das Buch zurück.
Land oder Stadt?
Vielleicht noch erklärt, warum Buch? Ich habe das Buch lieben gelernt, auch über die Weiterverarbeitung, weil bis ein Buch entstanden ist, sind eine ganze Menge Schritte notwendig. Und jedes Buch nehme ich erstmal in die Hand und gucke mir an, wie es gebunden ist. Das kann ich nicht ablegen, das ist nach wie vor so drin.
Das glaube ich dir auch gerne. Es ist ja auch was zum Anfassen, das ist ja auch immer ein schöner Moment. Land oder Stadt? Kannst auch beides sein.
Ja. Jetzt, in der jetzigen Lebensphase Stadt. Als die Kinder kleiner waren, war es das Land.
Geld oder Liebe?
Defensiv die Liebe.
Und letzte Frage, Winter oder Sommer?
Ich bin eigentlich ein Winterkind. Bin auch gerne im Norden.
Sehr schön. Ja, dann darf ich nochmal Danke sagen. Vielen Dank auch für deine Zeit, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir weiter ausbauen wollen. Und toi, toi, toi für die nächsten 100 Jahre, Christian.
Vielen lieber Dank, Andreas, für deinen Besuch und auch für dieses Interview.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Das war Partner im Dialog. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung. Bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig und im Dialog.